Jetzt beginnt eine neue Sendereihe, Philosophische Brocken. Sie wird 14-tägig um diese Uhrzeit ausgestrahlt. Heute sprechen Anita Eichinger und Herbert Rachowitz über Donald Davidson.
Donald Davidson. Ich sollte vielleicht mal erzählen, wie mir dieser Name das erste Mal überhaupt bekannt geworden ist. Ist nicht ganz uninteressant, auch für die Wiener Situation. Denn ich hatte in Wien schon, denke, 8 Jahre Philosophie studiert und den Namen Davidson kein einziges Mal gehört. Wenn mir jemand gesagt hätte, es gibt einen wichtigen Philosophen, der heißt Kratochwil, dann hätte ich sehr gestaunt, und in einem solchen Zustand war ich in etwa, als ich nach Oxford kam, Mitte der 70er Jahre. Und dort hat praktisch jeder über Davidson gesprochen und ich habe mir gedacht, also irgendwas habe ich da Wichtiges versäumt. Ich wusste nichts von ihm, wusste nicht, dass es ihn gibt. Und dort ist das sehr umfangreich diskutiert worden, war in aller Munde. Ich habe dann nachgelernt, mittlerweile ist das im deutschen Sprachraum auch schon bekannt, dass es Davidson gibt. Er ist in Deutschland eingeladen worden, den Hegelpreis bekommen. Aber man kann nicht sagen, dass er ein Household Name geworden wäre. Darum ein paar Bemerkungen zur Biografie. Vorher möchte ich aber dich fragen, wie hast du Davidson kennengelernt?
Also gut, ich habe Davidson kennengelernt eigentlich über den Professor Heinrich, als er mir eine Prüfungsliteratur für meine Diplomprüfung gegeben hat. Und ich war in einer ähnlichen Situation, allerdings doch um einige Jahre später als du. Nämlich, ich habe Davidson während meines Studiums auch nie gehört. Ich habe den Namen zum ersten Mal gekannt, zu einer Zeit, wo ich mich eigentlich schon eine Zeit lang über Bedeutungstheorie beschäftigt habe. Ich bin dann nach meiner Diplomprüfung für ein Jahr an die University of Minnesota gegangen und zufällig war Davidson zur gleichen Zeit auch dort.
Das ist ein Glücksfall.
Das ist ein Glücksfall, ja, tatsächlich. Und ja, ich habe mich dann zunehmend einfach für seine Theorie zu interessieren begonnen und habe dann seine Bedeutungstheorie auch zum Gegenstand meiner Dissertation gemacht.
Er ist 1917 geboren, habe ich nachgelesen in der Intellectual Autobiography, die gerade erschienen ist. Er ist und zwar in Massachusetts geboren, ist dann zur Universität nach Harvard zu den Studien und erzählt in einem Video sehr anschaulich, wie es damals in Harvard war. Interessanterweise war es damals in Harvard so, wie es in Wien in der Philosophie noch immer ist. Man kann nämlich hingehen und absolut alles studieren, was man will. Kein Mensch kümmert sich, ob man Undergraduate oder Fortgeschrittener ist. Nur der andere Unterschied ist der, dass in Harvard auch damals schon hochwichtige Leute waren. Zum Beispiel Whitehead, der mit Russell zusammen im Prinzip ja Mathematiker geschrieben hat, war dort. Davidson hat Graduate gemacht und erzählt dann, dass er im Vorbereitungsbereich mit Bernstein zusammengekommen ist, mit Bernstein vierhändig Klavier gespielt hat und am Ende seines Studiums aber nicht gewusst hat, was er weiter tun soll und darum, wie das so in den USA ein alter Traum ist, nach Kalifornien gefahren ist, durch den Kontinent mit dem Auto. Kalifornien hat er sein Geld versucht zu verdienen durch das Scripting von Radioshows. Eine von seinen Scripts haben sie genommen, $1000 gezahlt, das war großes Geld für ihn damals. Und dann, was seine philosophische Karriere begonnen hat, erzählt er sehr nüchtern. Er hat einen Anruf bekommen aus Harvard und zwar der Inhalt war der, ein sehr reicher Mann hat ein unglaublich hochdotiertes Stipendium ausgeschrieben für jemanden, der Philosophie und klassische Philologie beherrscht, ein für Graduate Studies Programm und sie wissen einfach nicht, wer da überhaupt sich qualifizieren würde und er ist der Einzige, der ihnen einfällt für klassische Philologie und für Philosophie. Also ist er zurück nach Harvard und hat dort seine Philosophie weiter begonnen, weitergeführt, hat dann begonnen bei Quine zu studieren und hat eine ganze Reihe von anderen Dingen gemacht, hat die Harvard Business School begonnen, aus einem auch recht typisch amerikanischen Grund. Er wollte nämlich nicht zur Armee eingezogen werden, weil er links gerichtet war. Der Zusammenhang ist der, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Sozialisten, Kommunisten in den USA isolationistisch gesonnen waren und nichts mit Europa zu tun haben wollten und auf der Seite der Sowjetunion gestanden sind gegen Herr Hitler und auf die Art und Weise, als es zum Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin gekommen ist, sich raushalten wollten. Er nennt sich selber einen Fellow Traveler zu diesem Zeitpunkt, also für amerikanische Verhältnisse wirklich ausgesprochen links ausgerichtet und wollte nichts mit dem Krieg zu tun haben und wollte viel Geld verdienen und sich auf diese Art und Weise für die Wirtschaft verdient machen, um nicht eingezogen zu werden. Als Tribut an den frühen Davidson spielen wir jetzt einen Teil der Internationale, interpretiert von Billy Bragg.
Stand up, all victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let race this ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended unless enjoyed by one and all. So my brothers and sisters, for the struggle carries on. The international unites the world in song. So
das hat sich geändert, als er gehört hat vom Überfall Hitlers auf die Sowjetunion. Da ist er dann eingerückt, wollte einrücken und hatte immer schon seit früher Jugend auf eine Faszination für Flugzeuge, für Flieger, Hobby-Modellbastler und ist in dieser Funktion sehr nützlich gewesen, auf eine überraschende Art und Weise. Es hat damals noch keine vernünftigen Radar-Überwachungs- und Identifikationsmechanismen gegeben. Und das hat geheißen, dass man Flugzeuge nicht leicht auseinandersortieren konnte zwischen den feindlichen und den eigenen Flugzeugen, vor allem in Kampfsituationen, was zu großen Schwierigkeiten geführt hat, in bestimmten Umständen, wo diese Flugzeuge identifiziert werden mussten und man nicht gewusst hat, welche sind das denn nun. Er selbst ist, weil er besonders gut als Fliegerliebhaber gewesen ist, eingesetzt worden zur Identifikation der US-amerikanischen Flugzeuge bei der Invasion Italiens von Sizilien aus. Und er erzählt in dem schon genannten Video sehr markant, was da passiert ist.
It was quite an extraordinary situation because there were, you know, hundreds and hundreds of ships involved in this operation. Maybe thousands would be correct if you count all the little landing craft. And the destroyers, I was on a destroyer, the destroyers went first. And I was on the bridge next to the captain of the first ship with instructions to tell him what to shoot at and what not to. Mm-hmm. And I'll tell you exactly how much good I did. We got off the coast of Sicily and a bunch of planes flew right straight overhead, quite low, and the fleet shot at them with everything they had and shot a lot of them down. They were all our own paratroop planes. So we were shooting down not just the planes, but all the paratroopers in them. This is one of the biggest catastrophes of this kind in the entire war. I told the captain of my ship, don't shoot at those are friendly. And so my ship didn't. But we were sworn to radio silence. So there's no way to stop anybody else.
Nun ist das eine Story, lebensgeschichtliche Story, von der man sagen könnte, was hat das mit Philosophie zu tun? Ich denke, man kann ganz wichtige Züge seiner Philosophie anknüpfend an diese Story beschreiben. Und zwar geht das in folgender Weise, was da das Thema und das Problem war, dass man konfrontiert ist in dieser Invasionssituation mit einer Anzahl von Zeichen. Die Zeichen sind Formen von Flügeln oder von Propellern, von Flugzeugen. Und diese Zeichen, die wohl definiert und voneinander unterschieden sind, diese Zeichen muss man deuten. In einer Kampfsituation geht es um das Überleben, um Leben und Tod. Und eine solche Situation kann man auch ansetzen in der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Man muss wissen, ob der Schrei im Wald ein Tiger ist oder ob das Wolkengebilde am Himmel Hagel oder sonst etwas bringt. Das sind diese naturdefinierten, naturgegebenen Zeichen, mit denen man so gut es geht umgehen lernen muss. Ich würde stichwortartig sagen, überleben ohne Kommunikation. Besonders interessant ist in dem Zusammenhang die Bemerkung von Davidson, dass er sagt, Radiokontakt ist untersagt gewesen. Hätte es Kommunikation gegeben, wäre die Sache anders abgelaufen, aber die besondere Pointe dieses Beispiels ist, dass man nicht reden kann, dass man nur schauen und entscheiden kann. Das ist ein Hintergrund, vor dem man ganz gut illustrieren kann, worum es dem Davidson in seinen weiter daran anschließenden Theorien dann gegangen ist, nämlich um Zeicheninterpretation plus Kommunikation, also Zeicheninterpretation, die sich in einem Zusammenhang bewährt, in dem Rückfrage, Kommunikation möglich ist. Und die Frage stellt sich da natürlich, was sind die Zeichen, auf die man reagiert? Diese Zeichen sind nicht die Formen von Flugzeugflügeln natürlicherweise, sondern sind natürlicherweise oder naheliegenderweise Worte. Worte sind aber zunächst mal natürlich auch nur linguistische Gebilde, von denen man sagen kann, man hört sie, man kann sie aufschreiben, man kann sie unterscheiden voneinander, wie Flugzeugflügel auch. Und ein Beispiel dafür, wie man mit Worten, gefundenen Worten umgehen kann, wenn man versucht, aus ihnen einen Sinn zu destillieren, gibt das Beispiel von Ernst Jandl mit seiner Oberflächenübersetzung.
My heart leaps up when I behold.
My heart lieb zapfen, I behold.
A rainbow in the sky.
Er renn bohr in sees Kai.
So was it when my life began?
So was sieht, wenn mei läuft begehen.
So is it now I am a man.
So es sieht nahe immer mehen.
So be it when I shall grow old.
So wird, wenn schall grollt.
or let me die.
Or leck mit Ei.
Wo hast du den Ernst Jandl und die Oberflächenübersetzung das erste Mal gesehen? Was hast du dir dabei gedacht?
Was habe ich mir dabei gedacht? Nein, ich habe eigentlich nicht besonders viel damit anfangen können, insofern als ich mir immer die Frage gestellt habe, ob die Übersetzung vom Jandl jetzt tatsächlich Sinn macht oder nicht Sinn macht. Ja? Also ich habe es ganz interessant gefunden und habe mir dann auch trotzdem zurechtgelegt, dass sein eigenes Gedicht trotzdem Sinn macht, obwohl es irgendwie lautlich nur angeglichen ist an das Englische, was mir von Anfang an nicht ganz klar gewesen ist, muss ich zugeben.
Das Wichtige ist, dass Sinn macht. Wenn du sagst, Sinn macht, dann genau. Kann man ja nachfragen, was sind die Bedingungen, unter denen das Sinn macht. Also wenn er sagt, my heart, und der Jandl übersetzt, my heart, kann man sagen, my heart ist eine Lautfolge. Was ist der Sinn von dieser Lautfolge? Die eine Reaktion ist zu sagen, ja, mein Herz. Und der Jandl antwortet darauf, der Monat Mai und hart.
Genau.
Gibt es da Kriterien, nach denen man unterscheiden kann, was da richtig ist, was der Sinn davon ist?
Naja, sicherlich. Ich meine, beim Davidson geht es jetzt ganz genau nicht darum, worum es den Jandl gegangen ist. Ja, der Davidson will aus My Heart natürlich die Bedeutung von mein Herz heraus destillieren.
Und er ist kein Dichter.
Er ist quasi kein Dichter, genau. Und er will mehr oder weniger wissen, was die Leute meinen, wenn sie etwas äußern.
Eben, das passt auch sehr gut zu dem, was ich vorher gesagt habe. Die Flugzeugflügel und ihre Formen, die äußern ja nichts, die meinen auch nichts. Die kann man unterscheiden, kann man herausfinden, wo sie dazugehören. Mit Worten ist es interessanterweise gerade nicht so. Wenn man My Heart nehmen würde wie einen Flugzeugflügel, dann könnte man dieses und jenes damit verbinden, dann würde sich die Frage gar nicht stellen, was hat sich derjenige, der das Gedicht geschrieben hat, der Wordsworth, in dem Fall, was hat sich der dabei gedacht, das wäre eine ganz sinnlose Frage. Im Zusammenhang mit Sprache und Kommunikation wird es darum interessant, weil man fragen kann, hat der Wordsworth jetzt vom Mai gesprochen oder von meinem Herzen?
Genau.
Und so wie du sagst, da der Davidson kein Dichter ist, der das zum Anlass nimmt, sich selber etwas einfallen zu lassen, sondern ein Philosoph, der die Frage stellt, unter welchen Umständen kriege ich denn heraus, was der Wordsworth sich gedacht haben könnte, darum muss der ein anderes Verfahren machen. Der ist also konfrontiert mit Worten und muss irgendwie rauskriegen, nach seiner eigenen selbstgesetzten Aufgabe, wie das zu lesen ist, was da die Bedeutung ist.
Genau, bei diesem Gedicht ist es jetzt aber eigentlich besonders prekär, muss man sagen, weil es in der Interpretationssituation von Davidson ja genau darum geht, dass die Sprecherin, ja, oder halt die Schreiberin in diesem Fall, der Schreiber in diesem Fall, antworten kann. Also es gibt eine Interpretation und natürlich weiß ich nicht, ob das die richtige ist. Und um festzustellen, ob das die richtige ist, muss man immer wieder rückfragen können. Das ist ja der Witz einer Kommunikation. Und die fällt in diesem Fall beim Gedicht ja gerade weg.
Das ist wahr. Das Gedicht ist ein erstarrtes Sprachereignis. Und man kann nicht fragen, man kann den Wordsworth nicht zurückfragen, hast du jetzt vom Herzen oder vom Mai reden wollen? Das ist in dem Beispiel darum ein bisschen unglücklich, weil durch Gedichte Kommunikation eigentlich nur in zweiter Linie hergestellt wird. Gedichte sind Texte, die nicht eingebettet sind, kann man sagen, in einen Zusammenhang, wo man zurückfragen kann. Aber ich würde das jetzt trotzdem auch ein bisschen aufgreifen und als Gelegenheit nehmen, deutlich zu machen, was der Plan von Davidson angesichts solcher Worte ist. Und dieser Plan von Davidson funktioniert im Prinzip ähnlich mit geschriebenen Texten wie mit gesprochenen Texten in der Konversation. Ich möchte da einen Zwischenschritt reinschieben, nicht jetzt das Wordsworth-Gedicht, sondern was anderes, was man sich vorstellen kann, um zu beschreiben, wie es der Davidson angeht, ist aus der Mittelschule in Erinnerung eine Lateinübersetzung. Das haben viele vielleicht schon als Erfahrung oder noch als Erfahrung gemacht oder können sich zumindest vorstellen, was da passiert. Man hat einen Lateinunterricht und in der Schularbeit kriegt man 5 Sätze in Lateinisch geschrieben, die man nie gesehen hat noch und man weiß nicht, was das ist. Man könnte natürlich jetzt verschiedene Sachen machen, man könnte die Buchstaben zählen oder man könnte schauen, wie viele Vokale kommen drinnen vor oder man könnte schauen, wie klingt das Ganze. Das ist nicht verantwortungsvoll im Rahmen einer Schularbeit, das ist nicht das, was erwartet wird, sondern was erwartet wird, ist, dass man mit diesen Sätzen so umgeht, dass man herausbringt, verdammt nochmal, was heißt das, wie soll ich das interpretieren, was will der Catilina da sagen, der Cicero oder sonst jemand. Und was macht man da? Und das führt schon etwas zu dem, was Davidson vorhat, nämlich, man braucht eine Theorie. Man braucht eine Theorie darüber, nach welchen Regeln dieser Satz zusammengesetzt ist. Also, aus meiner eigenen Erinnerung jetzt erzählt, wo ist das Hauptwort, wo ist das Zeitwort, wo ist ein Adverb, das zum Zeitwort dazugehört, welche Endungen passen wo zusammen. Das weiß man als jemand, der vorher ein bisschen im Schulbuch gelesen hat und mit diesen Rudimenten, mit diesen Fragmenten einer Theorie, wie diese Worte sich zusammensetzen, geht man dann an den Satz ran und versucht, das zu rekonstruieren, was gesagt werden soll. Was ist es aber jetzt, was gesagt werden soll? Da ist es der wichtige Punkt der, und da da sind wir auf einer Ebene, wo Davidson über das hinausgeht, was normalerweise im Lateinunterricht und im normalen Kommunikationsgeschehen passiert. Wir müssen davon ausgehen, sagt er, dass wir zunächst mal gar nichts verstehen. Wir müssen davon ausgehen, dass diese Worte Worte sind, durch die wir nicht durchschauen können, von denen wir nicht wissen, was gemeint ist, von denen wir keine Hoffnung haben, dass wir eine göttliche Erleuchtung haben, die uns sagt, das ist gemeint. Wir können es auch nicht abschreiben vom Nachbarn. Wir müssen uns das selber zusammenpuzzeln, was da gemeint ist. Und gemeint ist jetzt, was der Sinn von dem Ganzen ist. Worin besteht also der Sinn? Der besteht nicht darin, dass ich eine Erleuchtung habe darüber, was diese Worte sagen, sondern dieser Sinn besteht darin, was ich selber aufgrund meiner Rekonstruktion systematisch in meiner Sprache als Übersetzung angebe. Also ich in einer Schularbeitssituation, wenn ich das übersetze, wenn ich hinschreibe, dieser Satz heißt so und so, nehme ich die Verantwortung auf mich, zu sagen, was damit gemeint ist und was darum der Sinn von dem Satz ist. Und wenn mich jetzt jemand fragt, also kannst du mir sagen, was der Catilina oder der Cicero gesagt hat, was heißt denn das? Dann antworte ich darauf, indem ich sage, so rekonstruiere ich dieses Latein und ich erzähle dir jetzt, was ich glaube, dass da gesagt ist.
Okay, verstehe ich dich jetzt richtig, dass bei Davidson die Situation der Interpretation auch auf dieser Ebene ist oder ist sie bei ihm noch ein bisschen radikaler angesetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich noch radikaler. Woran denkst du?
Ja, ich denke auch. Also ich glaube, dass sie noch radikaler angesetzt ist, weil im Endeffekt ist es ganz einfach so, dass wir bei der lateinischen Übersetzung sind wir, also als Mittelschülerin, also ich habe Französisch gehabt, nicht Latein, ist es mir halt so ergangen, wir können uns zumindest daran orientieren, wo ein Wort anfängt. Wir sind so weit, dass wir wirklich einen Satz in seine Baustelle zerlegen können. In der radikalen Interpretationssituation bei Davidson ist das noch nicht einmal vorausgesetzt. Also wir hören einen Wortschwall, wo wir nicht wissen, ob es ein Satz, eine Frage, ein Befehl oder was auch immer ist und die Wortteile uns auch nicht entgegenspringen als Vorteile.
Das passt jetzt ganz genau zu dem Jandl-Beispiel. My heart leaps up when I behold ist der Wortschwall.
Genau.
Da wissen wir nicht einmal noch, wo die Worte sind. weil wir nicht Vokabeln gelernt haben und nicht die Möglichkeit gehabt haben, Vokabeln zu lernen, sondern wir werden ausgesetzt, diesem Wortschwall ist schon zu viel gesagt, diesem Klangschwall werden wir ausgesetzt. Und das Interessante, was der Jandl ja macht, ist zum Beispiel Grenzen zwischen den einzelnen Lautereignissen zu etablieren, die ganz anders sein können. My heart leaps up können sehr viel verschiedene Worte sein. Und je nachdem kommt was anderes heraus. Das heißt, man segmentiert, das ist das, was ich mit Rekonstruktion gemeint habe, man segmentiert diesen Klangschwall im Hinblick darauf, das ist die erste Aufgabe, da geht es wirklich ganz von unten los, im Hinblick darauf, dass man überhaupt erst einmal herausfindet, was die einzelnen Worte von dem Ding sind. Und jetzt kann ich an der Stelle weitermachen, um darauf hinzuweisen, was dem Davidson am wichtigsten ist, zum Unterschied von einem Lyriker. Der Davidson sagt, wenn ich herausfinden möchte, was die andere sagt, dann ist das allererste, was ich tun muss, herauszufinden, was die Sätze sind. Die Sätze sollen das deswegen sein, weil man auf diese Art und Weise, im Hinblick auf Sätze, die simpelste empirische Überprüfung machen kann. Also das simpelste empirische Prüfverfahren, das es überhaupt gibt, ist zu sagen, ja, nein. Also jemanden einen Satz, einen angeblichen Satz vorzusagen und dann zu warten, ob sie darauf zustimmend oder ablehnend reagiert. Also nehmen wir an, das ist eine andere Person, ich stehe in der U-Bahn und diese Person sagt, der Silberpfeil fliegt ein. Und ich möchte herausbringen, was sie damit meint. Ich nehme an, sie ist sozusagen beschäftigt damit, mir was mitzuteilen. Und ich weiß nicht, Silberpfeil, Fliegen, kann ich alles nicht richtig verstehen. Ich mache aber, und das ist jetzt der Versuch, ich mache den Versuch, aus vielem, was sie sagt, sie redet sozusagen die ganze Zeit, unter dem was sie spricht, findet sich die Lautfolge, der Silberpfeil fliegt ein, genau dann, wenn die U-Bahn reinfährt. Denke immer, aha, na interessant, und warte und rede weiter mit ihr, kommt die nächste U-Bahn, sagt sie, der Silberpfeil fliegt ein. Ja. Denke ich mir, aha, da ist eine Regelmäßigkeit, möglicherweise, sogar wahrscheinlicherweise verbindet sie diese Lautfolge, der Silberpfeil fliegt ein, mit dem Ankommen der U-Bahn. Daraufhin mache ich das Folgende, ich warte, bis die nächste U-Bahn kommt und noch bevor sie zu sprechen beginnt, sage ich, der Silberpfeil fliegt ein.
In Erwartung.
Sagt, in Erwartung, was sie jetzt sie sagt und gesetzt den Fall, sie nickt und sagt, ja, ja, der Silberpfeil fliegt ein. Dann habe ich, und das ist der Punkt meiner ersten empirischen Begründung, dann habe ich schon mal das Faktum, dass sie geneigt ist, wenn die, in meiner Sprache jetzt, die U-Bahn da rein fährt, zuzustimmen der Äußerung, der Silberpfeil fliegt ein. Und dann sammle ich solche Zustimmungen. Wenn sie zum Beispiel sagt, um das Beispiel weiterzuführen, der Silberpfeil ist stehen geblieben. Hier steht der Silberpfeil. Also Äußerungen, in denen die Lautfolge Silberpfeil wiederum vorkommt und die vorkommen in so von mir unterstellten Sätzen, zu denen man Ja oder Nein sagen kann. Also ich sage, hier steht ein Silberpfeil und sie sagt, hier steht ein Silberpfeil und sie sagt Ja, wenn dort eine U-Bahn steht. Daraus rekonstruiere ich jetzt.
Genau, ich meine, das ist in praktischer Hinsicht einfach ein Kriterium, das notwendig in dieser Theorie ist, dass wir nicht jeden Satz wieder radikal interpretieren müssen, sondern in jedem Satz einfach Satzteile oder Wörter, vereinfacht ausgedrückt, wiederzuerkennen und diesen Wörtern jetzt in einem anderen Satz, in einem anderen Kontext wieder die Bedeutung zu geben, wie in dem Satz, der Silberpfeil fährt ein.
Genau, das könnte man jetzt noch so erläutern, dass man sagt, die systematische Aufgabe besteht darin, erstens einmal herauszufinden, wo kommt jetzt überall Silberpfeil vor, und sich dann einmal diese Lautäußerungen anzusehen, zu sagen, dort und dort und dort, und sich dann die Frage zu stellen, hat dieses Wort Silberpfeil, was ich als Wort dann versuche zu identifizieren, hat das nicht eine ähnliche Funktion? Hat das nicht in all den Sätzen, denen die Sprecherin zustimmt, ganz genau dieselbe Funktion, nämlich rekonstruierbar zu sein als ein Wort, das sich auf die U-Bahn bezieht? Und das ist dann die Bedeutung von Silberpfeil. Meine rekonstruktive Interpretation, dass die systematische Funktion von diesem Wort Silberpfeil darin besteht, in Sätzen auf die U-Bahn-Garnitur zu verweisen.
Gut, jetzt ist es, du erzählst mir, welche Bedeutung ich dem Wort Silberpfeil zuspreche. Jetzt sage ich dir aber, wenn ich spreche, denke ich nicht die ganze Zeit darüber nach, ob jetzt Silberpfeil wieder die Bedeutung hat, die das Silberpfeil das letzte Mal gehabt hat. Also ist diese Theorie von Davidson jetzt wirklich als Widerspiegelung eines Wissens, das jede Sprecherin und jeder Sprecher hat, zu verstehen? Oder ist das wirklich eine theoretische Wiedergabe, die eine Theorie sein sollte, wie Verstehen überhaupt möglich sein kann?
Ich glaube, das Zweite, ich glaube, es wäre ein Fehler, die Sache so zu hören, dass man sagt, es geht darum, dass der Davidson herausbringen will, was im Kopf einer Gesprächspartnerin vorgeht. Das ist ihm ziemlich uninteressant. Es geht nicht darum, eine psychologische Vorstellung zu entwickeln, was könnte sich die gedacht haben, oder beim Jandl in seiner Übersetzung auch, was könnte sich der Wordsworth gedacht haben, sondern es geht eher darum, ich würde den Akzent auf die andere Seite stellen, es geht darum, sich selber zu fragen, wie kann ich mit meinen eigenen Mitteln der Sprache und des Verständnisses möglichst adäquat für mich zurechtlegen, was hinter dem Wortgebrauch und Sprachgebrauch der anderen Person liegt.
Ja, das ist jetzt eine nette Überleitung dazu, worüber ich jetzt gleich sprechen werde, nämlich, dass ich bei den Phänomenen, mit denen ich mich auseinandersetze, also mit Versprechen oder Wortverwechslungen, genau diese Frage eben stellen muss. Ja? Also was denkt sich die Sprecherin oder was will sie mir mit dieser Äußerung sagen?